HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Haben Sie schon mal irgendwie wieder besseres Wissen gehandelt?
Ja, natürlich, das passiert ja immer wieder.
Jeden Tag irgendwas.
Ich glaube, das macht man des Öfteren, oder?
Zum Beispiel?
Zu schnell gefahren, sicher.
Dass man was einfach kauft, weil es einem gefällt, obwohl ich weiß, dass woanders vielleicht billiger ist.
Ja, natürlich fährt man mit einem Auto, was man jetzt nicht unbedingt bräuchte.
Ja, Rauchen zum Beispiel ist auch eine Sache, wo man nicht machen sollte. Wenn man weiß, dass es gesundheitsschädlich ist, man macht es trotzdem.
Wer kennt sie nicht, diese Situationen des Handelns gegen besseres Wissen? Die gute Nachricht, es gibt kaum jemanden, der frei davon ist. Die schlechte Nachricht, genau diese Argumentation ist eine von vielen Strategien, die es uns ermöglichen, mit dem eigenen Handeln, mit unserem Fehlverhalten zurechtzukommen, obwohl wir es doch besser wissen müssten. Der Grund dafür, dass wir uns selten aus der Komfortzone begeben. Stefan Sellmeier ist Professor für Ethik der Neurowissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er erklärt:
Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die uns beeinflussen und die außerhalb unserer, zumindest nicht im Zentrum unserer Kontrolle liegen. Das sind Einschränkungen, die müssen wir akzeptieren. Wir sind nicht engelsgleiche oder gottgleiche Wesen, die alles umsetzen können, von dem sie denken, dass es vernünftig ist.
Einer dieser Einflussfaktoren: die Macht der Gewohnheit.
Wir werden uns oft ertappen, dass wir schon 5 Kilometer Auto gefahren sind und dann merken, ach, ich wollte ja gar nicht fahren. Oder ich wollte mit dem Radl fahren oder ich wollte was anderes machen. Ja? Viele dieser Gewohnheitshandlungen, die verlaufen in diesem automatisierten, subbewussten Bereich ab, die fallen uns spät auf und es ist unwahrscheinlich schwierig, die unter Kontrolle zu kriegen.
Stefan Sellmeier erklärt das am Beispiel eines Skiläufers, der seit frühester Kindheit immer den gleichen Stil fuhr und plötzlich auf eine andere Technik umstellen muss.
Das ist nichts, wo der so sagen kann, jetzt habe ich verstanden. Und das ist, wenn es ein Hochleistungssportler ist, einer, der extrem gut körperliche Anweisungen umsetzen kann. Das fehlt dem nicht an Steuerfähigkeit, sondern das, was ihm fehlt, ist an diesem Umschleifen von etwas, was bei ihm in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und das ist ein langsamer Prozess. Und viele unserer Alltagshandlungen oder unseres Eingebettetsein in eine Lebenswirklichkeit ist von derselben Art.
Ein anderer Grund für Handeln wieder besseres Wissen: die sogenannte Verantwortungsdiffusion. Zum Beispiel, so Stefan Sellmeier,
dass ich selbst nicht so überzeugt bin, dass mein individuelles Autofahren so einen großen Effekt hat, dass dieses eine Mal Autofahren ja gar nicht so viel beiträgt zu diesem Klimawandel. Ein drittes mag sein, dass ich sage, ja, die Kosten für mich individuell in diesem Moment sind so hoch, ich müsste sonst jetzt mit dem Fahrrad wohin fahren und dann mit dem Zug fahren, das würde die vierfache Zeit kosten, sodass es individuell irgendwie nicht nachvollziehbar ist.
Genau diese Begründungen führen dann auch dazu, dass wir uns mit dieser objektiv vielleicht einfach nur bequemen, aber nicht richtigen Entscheidung gar nicht mal schlecht, vielleicht sogar im Recht fühlen.
Vielleicht sind wir dann auch zu unkritisch, aber vielleicht ist es halt auch einfach so eine ganz menschliche Art, mit diesen Dingen umzugehen. Ja. Also zu glauben, dass jetzt die Einsicht bei uns den Schalter umlegt und dann auf einmal alles anders geht, das ist eine Illusion.
An der Klimakrise und unserem Umgang damit lässt sich das Phänomen des Handelns wieder besseres Wissen derzeit besonders gut beschreiben. Der Berliner Soziologe Alexander Repening unterstützt die Bewegung von Fridays for Future aktiv und sagt trotzdem von sich selbst:
Natürlich habe ich wieder besseres Wissen in dieser Gesellschaft gehandelt, weil es im Grunde kaum möglich ist, mit all dem Wissen, das wir über die gesellschaftliche Situation haben, im Einklang mit zum Beispiel der Nachhaltigkeit, den Rechten der zukünftigen Generation, vollumfänglich zu handeln.
Gemeinsam mit dem Gesicht von Fridays for Future in Deutschland, Luisa Neubauer, hat der Politökonom ein Buch geschrieben. Der Titel: Vom Ende der Klimakrise – eine Geschichte unserer Zukunft. Seinen eigenen Überzeugungen entsprechend zu handeln, heißt für Alexander Repening, ständig innere Kämpfe auszutragen, abzuwägen. mit sich selbst zu verhandeln, mehr oder weniger befriedigende Deals abzuschließen.
Ich bin mittlerweile in einem beruflichen Kontext, wo ich mit Akteuren aus der ganzen Welt zusammenarbeite. Und es gibt Dinge, wo digitale Kommunikation das persönliche Treffen nicht ersetzen kann, was viele Reisen mit sich bringt. Das ist total widersprüchlich.
Eine Situation, die den 30-Jährigen sehr beschäftigt, ja, belastet. Repening arbeitet für eine Nichtregierungsorganisation, die sich um die Einhaltung und Weiterentwicklung der Menschenrechte kümmert. Auch ein hohes Gut.
Ich gehe jetzt in dem Fall damit so um, dass ich innerhalb der Institution mich sehr stark dafür einsetze, dass wir nicht nachhaltige Praktiken überwinden, dass wir sie verändern, weil es, glaube ich, Organisationen braucht, die sich klare Ziele und klare Regeln setzen. Und das ist das, was wir gerade machen.
Offenbar durchaus mit Erfolg. Die Organisation gilt inzwischen als klimaneutral, leistet hohe CO2-Ausgleichszahlungen, selbst auferlegt und mehr als doppelt so viel, wie es der jüngste Klimapaketbeschluss von Bundestag und Bundesrat vorsieht. Als ein ständiges Abwägen, als ein schnelles, teilweise unterbewusstes Entscheiden, welcher Wert, welches Gut in diesem Moment höher zu bewerten ist, so beschreibt auch der evangelische Theologe Rainer Anselm sein persönliches Nachdenken über die Folgen seines Handelns.
Vielleicht häufig nicht so direkt gegen besseres Wissen, aber gegen Wissen. Und zwar deswegen, weil es unterschiedliche Motive gibt, an denen man sich orientieren kann. Also die Frage, kann ich jetzt noch einen Tag mehr mit meinen Kindern verbringen, um dann einen dienstlichen Termin per Flugzeug wahrzunehmen, oder brauche ich eine Übernachtung mehr? Und natürlich weiß ich, dass es irgendwie vielleicht aus dem Klimaschutz her besser wäre, mit dem Zug zu fahren. Und auf der anderen Seite kommt dann eine Sache, von dass ich sage, na gut, also jetzt will ich aber doch lieber mit meinen Töchtern noch zu Hause sein. Also es sind dann so Sachen, in denen man einfach dann zweifelt und sagt, welches handlungsorientierende System sollst du jetzt eigentlich vorziehen?
Ähnlich wie der Neurowissenschaftler Stefan Sellmeier ist auch der Theologe Anselm der Meinung, wir tun vieles aus Gewohnheit und wären sonst in unserem Alltag auch überhaupt nicht handlungsfähig. Die Frage nach dem eigenen Handeln und der Reflexion darüber ist eine höchst ethische, bestätigt Anselm. Und an dieser Stelle komme auch die Religion ins Spiel. Denn die Sündhaftigkeit des Menschen und seine Erlösungsbedürftigkeit, von der das Christentum überzeugt ist, hänge eben genau damit zusammen, mit der Einsicht, dass wir aus unserem eigenen Reflektieren und Handeln heraus die Welt nicht so gut schaffen können, wie wir es eigentlich wollen.
Die Religion ist, glaube ich, der Zufluchtsort dafür, dass wenn man merkt, ich mache das und komme aber in Konflikte, ich weiß einfach nicht genau, wenn ich das tue, kann ich andere Dinge nicht machen, die mir aber auch im Herzen liegen, so wie meine Alternative zwischen dienstlicher Verpflichtung und Familie. Das ist natürlich ein banales Beispiel, aber wenn man das ins Große weiterdenkt, daran nicht zu zerbrechen, sondern zu sagen, ja, schau zu, dass du das so gut wie irgendwie möglich machst, aber sei Realist und sei ehrlich, du wirst es selbst nicht schaffen. Wir werden nicht eine Welt ohne Konflikte, ohne Probleme, ohne Konkurrenzen schaffen können.
Doch was, wenn der Antrieb für Handlungen nicht das Abwägen und die Entscheidung zwischen zwei hohen Gütern ist, sondern wenn wieder mal Bequemlichkeit, Trägheit oder gar Eigennutz siegen?
Klar, natürlich. Also zu dieser ganzen wirklich auch verbrannten Terminologie der Sündhaftigkeit gehört ja auch zu sagen, dass wir selbstbezüglich sind und dass wir uns dann letztlich immer wieder selbst der Nächste sind. Niemand hätte das Neue Testament aufregend gefunden und seinen Appell der Nächstenliebe, wenn es selbstverständlich gewesen wäre. Ich glaube aber, dass das gar nicht das Hauptproblem in diesen Fragen ist, sondern das Hauptproblem ist die Abschichtung von verschiedenen Nächsten. Und die eigentlichen Konkurrenzen scheinen mir da zu sein, wenn man sagt, soll ich mich jetzt eben um meine Familie kümmern oder soll ich mich um die Nachbarschaft, um den Ort, um das Bundesland, soll ich weltweit mich engagieren? Und das ist wahnsinnig schwierig und da kommen immer wieder unterschiedliche Dinge miteinander in Konflikt.
Musik. Bei Michael Buschheuer war der Nächste, beziehungsweise waren die Nächsten, die Flüchtlinge, die von Schleppern in Nussschalen aufs Mittelmeer gesetzt wurden. Mit der Möglichkeit, in Europa anzukommen, aber auch mit dem Risiko, für immer im Mittelmeer zu bleiben.
Ich hatte mir die Frage gestellt, wie ist es möglich, dass Europa keine adäquate Meinung findet zu einer eigenen Grenze, an der tausende Menschen oder vielleicht sogar zehntausende Menschen sterben. Und nachdem in Italien die einzige nationale Seenotrettungsmission namens Mare Nostrum eingestellt wurde, konnte ich einfach nicht glauben, dass niemand folgt.
Für den Unternehmer und Familienvater aus Regensburg wurde es zum Thema Nummer 1 bei Diskussionen mit Verwandten und Freunden. Ideen werden geboren. Warum sollte man nicht als Privatmensch einspringen? Warum sollten nicht die Freizeitboote an den Küsten Flüchtlinge vor dem Tod durch Ertrinken retten?
Dummerweise bin ich selbst so ein Segler, also selten ein schlechter Segler bin ich, aber ich fahre mal auf dem Mittelmeer mit so einem Segelboot. Und dann musste ich anerkennen, ja, eigentlich fährst du ja auch nicht dahin, weshalb fährst du eigentlich nicht hin? Ja, da habe ich mir ein Herz genommen, meine Frau gefragt, Mensch, was hältst du eigentlich davon, eine Seenotrettung im Mittelmeer aufzubauen? Und meine Frau hat gesagt, das ist eine tolle Idee. Ja, so konnte ich mich dann hinter ihr auch nicht verstecken, weil man hat immer Gründe, warum man irgendwas nicht macht. Und wenn dann aber alle im Umfeld sagen, hey, das ist gar nicht so dumm, was du sagst, wir machen vielleicht nicht mit, aber wir stehen hinter dir. Und dann, wenn man es mal ausgesprochen hat, kann man nicht mehr rückwärts. Dann geht's nicht.
Vor 4 Jahren gründete Michael Buschheuer in Regensburg die private Seenotrettungsorganisation CI. Hunderte Kilometer entfernt vom nächsten Mittelmeerhafen. Die Bootsflüchtlinge sind zu seinem Lebensthema geworden.
Weshalb jetzt das dieses Thema ist, das weiß ich nicht. Dieses Thema hat mich einfach angepackt. Dort habe ich gesehen, Mensch, dort kannst du und musst du, sollst du.
Michael Buschheuer erzählt, er hatte bei diesem Thema einfach keine Ausreden mehr, keine Rechtfertigungsgründe, konnte eben nicht, wie bei vielen anderen Fragen des Alltags, sich aus der Verantwortung ziehen.
Bei den anderen Themen, das ist schon mal eine Frage der Priorität. Also wenn Sie beispielsweise an jemand vorbeigehen, der Hilfe braucht und haben jetzt keinen Groschen einstecken, dann haben Sie ein bisschen die Hoffnung, dass der Nächste einen Groschen einstecken hat. Aber dort war ja klar, wenn niemand rettet, sterben Sie. Punkt. Das ist schon mal ein ganz anderer Sachverhalt.
Ausreden, Rechtfertigungen, die mit Buschheuers christlichem Menschenbild und mit seinen europäischen Grundwerten vereinbar waren, fand er nicht mehr.
Und ja, ich habe es zu weit gedacht. Ich habe mich mit dem Gedanken zu weit nach vorne gewagt und wusste dann, wenn du jetzt nicht einen Schritt nach vorne machst, dann musst du dich morgen einen Spiegel angucken. Und dann musst du den nächsten Urlaub im Mittelmeer auch segeln und musst es ausblenden können. Und das, glaube ich, hätte ich nicht können.
Eine individuelle Entscheidung, ein individuelles Handeln, das Michael Buschheuer nicht von jedem Einzelnen verlangt. Allerdings fordert er mehr Engagement von jenen, die für Rahmenbedingungen und Handlungsspielräume in Europa sorgen. Von den politischen Akteuren. Seenotretter Michael Buschheuer ist überzeugt, in der Politik handeln die Menschen häufig wider besseres Wissen.
Weil Menschen dazu tendieren, komische Dinge zu machen, wenn sie nur schlechte Möglichkeiten haben. Die Grundsituation ist ja, dass libysche Schleuser Europa erpressen, indem sie Menschen aufs Meer schicken. Die schicken Menschen in so einem hässlichen, untauglichen Schlauchboot aufs Meer und signalisieren Europa, entweder du rettest sie oder sie ertrinken. Und ein Staat soll nicht erpressbar sein. Es ist schlecht, wenn ein libyscher Schleuser bestimmt, wer nach Europa kommt. Das ist echt schlecht. Aber es ist noch schlechter, Menschen einfach ertrinken zu lassen, um dem Schleuser das Spiel zu versauen.
Auch der Politökonom, Klimaschützer und Fridays for Future-Unterstützer Alexander Repening ist enttäuscht von der Politik. Der 30-Jährige ist der Überzeugung, dass nicht zuletzt die Bundesregierung dringend einen Rahmen vorgeben muss, um für individuell bestmögliches Handeln die Voraussetzungen zu schaffen. Das bisher geschnürte Klimapaket sei da noch nicht ausreichend.
Es ist nicht möglich, ein nachhaltiges Leben in einer nicht nachhaltigen Gesellschaft zu führen.
Genau das sei für den Einzelnen frustrierend. Für den Einzelnen, der aus seiner Komfortzone heraustrete und versuche, für ein höheres Gut Gewohnheiten über Bord zu werfen. Aus diesem Grundgefühl heraus gehen viele junge Menschen für Fridays for Future auf die Straße. Was ist los mit der Politik? Mit der nationalen, aber auch der internationalen Politik? Missachtet sie gerade bewusst allgemein verbindliche Werte, die ja in so vielen Dokumenten, nicht zuletzt der UN-Menschenrechtscharta, niedergeschrieben sind? Handelt sie bewusst wider besseres Wissen? Oder sind diese Werte nicht mehr up-to-date? Braucht es womöglich einen neuen Diskurs über Werte? Oder sind die Fragen unserer Zeit zu komplex, stecken voller Dilemmata? Fragen, über die Ethiker und Politikwissenschaftler derzeit verstärkt nachdenken.
Man muss schon sagen, dass diese Selbstverständlichkeiten, die in der Tat in der General Declaration of Human Rights oder im deutschen Grundgesetz und in vielen anderen Dokumenten nachzulesen sind, jedenfalls bestimmte Aspekte davon, diese Selbstverständlichkeiten drohen jetzt sich aufzulösen und dann doch möglicherweise eine neue Phase einzuleiten, in der dann die demokratische Ordnung auf der Grundlage von Freiheit und Gleichheit, von sozialen Anspruchsrechten, von individuellen Rücksichtnahmen so sich nicht mehr wird halten lassen. Wir erleben ja gegenwärtig eine Renaissance des nationalistischen Denkens auf breiter Front, auch in einer Vormacht des Westens wie den USA. Keine multilaterale Abstimmungspolitik mehr, keine Verrechtlichung der internationalen Beziehungen, Rückzug auf die eigenen Interessen.
Sagt etwa Julian Niederrümelin, Professor für politische Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ehemals Kulturstaatsminister im Kabinett Schröder. Er hat den Eindruck, beinahe kontinenteübergreifend flüchten sich Politik und Teile der Medienlandschaft in den Populismus, mit einfachen Erklärungsmustern, die selten zu einem Handeln nach bestem Wissen aufrufen.
Der Rechtspopulismus bedient sich häufig jedenfalls kollektivistischer und antihumanistischer Argumente und Motive. Das heißt, er stellt die Gleichheit der Menschen eben in Frage. Sie stellen sich gegen eine Weltpolitik, in der wir Hilfspflichten haben gegenüber denjenigen, denen es schlechter geht. Das heißt, wir haben schon eine Erosion, die einhergeht mit einem Phänomen, was wie ein Verstärker funktioniert. Das sind die Social-Media-Kommunikationen, die auch viel Positives haben, wunderbar. Aber es gibt eine Art Verlust an Substanz, an Seriosität, an Kontrolle der Inhalte, an kritischer Reflexion. Setzt sich das durch, was besonders schrill daherkommt?
Eine Folge dessen, dass Gesellschaft und Politik nach Meinung von Niederrümelin überfordert sind, aufgrund von Globalisierung und Digitalisierung.
Das heißt, Menschen fühlen sich in einer globalisierten Welt nicht mehr behaust, nicht mehr zu Hause. Sie sind konfrontiert mit anderen Lebensformen. Ich finde, dafür muss man auch eine besondere Aufmerksamkeit haben. Man muss die politischen Reaktionen nicht gutheißen, aber man muss dieses Überforderungssymptom sehr ernst nehmen.
Die These des politischen Philosophen lautet, wir brauchen einen erneuerten Humanismus.
Humanismus als Leitkultur in der Tat, nicht deutsche oder bayerische Leitkultur, was soll das sein? Das kann nicht verpflichtend sein, man kann niemanden verpflichten auf bestimmte regionale Besonderheiten, sondern Humanismus als Leitkultur, der Humanismus als eine Philosophie und eine Praxis des wechselseitigen Respekts, der wechselseitigen Anerkennung, der Gleichheit menschlicher Würde und der Freiheit und Verantwortung des einzelnen menschlichen Individuums, das unter veränderten Bedingungen auszubuchstabieren und zur Richtschnur von Theorie und Praxis zu machen. Das ist das Ziel dieses erneuerten Humanismus.
Ein Humanismus, wie ihn zahlreiche Nichtregierungsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen, die private Seenotrettung und in gewisser Weise ja auch Fridays for Future leben? Julian Niederrümelin.
Man könnte erstmal positiv sagen, sowas wie Fridays for Future oder auch Human Rights Watch oder Amnesty International, das sind doch die eigentlichen sozusagen Speerspitzen einer humanistischen Philosophie und Praxis und Politik. Ich bin ein bisschen vorsichtiger, weil man muss sehr aufpassen, dass dadurch nicht die Gräben noch vertieft werden.
Als Beispiel nennt der politische Philosoph die Migrationspolitik.
Aus guten Gründen, sympathischen, nachvollziehbaren Motiven, die Leute sagen, Grenzen sind eigentlich alle illegitim. Nein, so ist es nicht. Grenzen behausen auch. Ja, die Menschen leben in einem Staat und wollen diesen Staat mitgestalten. Und es ist auch nicht so, dass man denke mal, wir würden tatsächlich eine Politik der offenen Grenzen verfolgen. Dann hätten wir vermutlich eine dermaßen massive Migration, dass diese Bedürfnisse nach Überschaubarkeit, nach einer behutsamen Entwicklung, nach einer echten Integration, diese Bedürfnisse nicht mehr befriedigen würde.
Aus Sicht des politischen Philosophen Nida Rümelin schießt auch die Fridays for Future-Bewegung über das Ziel hinaus, überfordere Menschen und führe zu einem irrationalen Diskurs, in dem Politik und Gesellschaft zu Getriebenen würden.
Ich meine, ich habe selber 4 Kinder und es ist wunderbar und die sind da auch engagiert und ich freue mich ja darüber, wenn es dann da um diese Sensibilisierung geht. Aber wenn diese Sensibilisierung einhergeht mit einem Art Weltanschauungskonflikt, mit einer wechselseitigen Verachtung, dann ist das nicht gut. Und wenn wir jetzt so tun, als ginge es um die Extinction Rebellion, ja, es geht jetzt darum, dass das Auslöschen des Lebens auf diesem Erdball bevorsteht und jetzt müssen wir also alles tun, um diese Selbstauslöschung zu verhindern, dann hat das apokalyptische Züge und diese Hysterisierung, die dann damit einhergeht und die Hysterisierung der Gegenreaktion, das schaukelt sich wechselseitig hoch.
Der Neurowissenschaftler Stefan Sellmeier hält dagegen. Es braucht Fridays for Future. Es braucht diese Art von Bewegung, um bei jedem Einzelnen Handlungsänderungen anzustoßen. Denn
etwas, was diese Bewegung zumindest hier in Deutschland oder so wirkmächtig in Deutschland macht, ist, dass sobald sie Kinder daheim haben, die da mitmachen, sie einen haben, der ihnen immer auf die Finger schaut und sagt, musstest du jetzt da eine Plastiktüte nehmen, die sie auch aus diesem Gewohnheitshandeln so ein bisschen rausbringen oder die darauf hinweisen, du musst aber jetzt nicht mit dem Auto fahren oder wir müssen nicht mit dem Auto fahren, wir können jetzt auch mit dem Fahrrad fahren und sowas. Das sind so diese Erinnerungsgeber, die ganz wichtig sind, wenn wir unsere Handlungsweisen so langsam peu à peu verändern wollen. Ja?
Handeln nach bestem Wissen. Je nach Wertegerüst scheint das für jeden etwas anderes zu bedeuten. Ein Werteverfall, wie ihn mancher in unserer Zeit ausmacht, erhöht die Schwierigkeit der Gesellschaft, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, um sich ohne direkten Handlungs- oder Leidensdruck aus der Komfortzone herauszubewegen. Politik muss versuchen, all das abzubilden. Ein ewiges Dilemma und ein Teil der Geschichte des Menschen, aus der wir ganz offensichtlich nicht zu lernen in der Lage sind. Trotz dieser Erkenntnis, weder der Gründer von CI noch der Klimaaktivist und auch nicht die Ethiker aus den Bereichen Neurowissenschaften, politische Philosophie und Theologie sind hoffnungslos oder gar wirklich desillusioniert. Michael Buscheuer zum Beispiel gibt zu bedenken:
Ich sehe schon einen gewissen Verfall, eine gewisse unnötige Panik. Also wir tun im Moment gut daran, unsere Werte zu retten. Wir sollten die jetzt nicht verfallen lassen. Wir befinden uns in einer komischen, populistischen Phase, müssen uns vielleicht ein bisschen neu orientieren. Aber es ist schon auch so, dass der Deutsche zum Beispiel speziell die Fehler sucht. Ja? Also wir wollen schon auch genau wissen, von diesen ganzen Seenotrettungen im Mittelmeer, da waren die meisten deutsche Organisationen, obwohl wir keinen Mittelmeerzugang haben, weil wir es genau nehmen, weil wir das so haben wollen. Und das ist auch gut so, das muss der Maßstab sein.
Ein Maßstab und eine Überzeugung, die motivieren soll zum Handeln nach dem besten Wissen im Rahmen unserer Möglichkeiten als Menschen.
Meine Botschaft wäre, nicht versuchen, alleine die Klimakrise zu lösen, sondern dass wir uns zusammentun sollten, dass wir in unseren beruflichen, in unseren familiären, aber vor allen Dingen eben auch in unseren politischen Kontexten ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie groß der Notstand ist.
Es ist eine sehr schöne Sache, wenn man sich selbst als aktiv wahrnimmt und wenn man selbst bestimmt, wer bin ich, wer will ich sein in dieser Welt.
Also wenn die Herausforderungen groß sind, ja, Ja, ist so schön bei Hölderlin, ja, also dann wächst das Rettende auch.
Was wir brauchen, ist ein nicht entmutigt sein dadurch, dass wir nicht auf einen Schlag jetzt eine perfekte Welt schaffen. Ich glaube, wir sollten das auch nicht wollen, weil die perfekte Welt von heute ist das Problem von morgen.
Trotzdem, das heißt nicht, dass wir nicht unsere Zukunft gestalten können. Und das heißt nicht, dass wir nicht Dinge tun können. Wir haben eine bestimmte Art von Verantwortung, auch für zukünftige Generationen. Und der müssen wir uns stellen. Und da können wir nicht so sagen, ja, die Menschheit ist unfähig zu lernen und deshalb fahren wir jetzt weiter unseren Suff oder was auch immer. Das ist kein guter Entschuldigungsgrund. Der geht einfach so nicht.